Deutschlandfunk. Sport.
Der Deutsche Schwimmverband nutzt die derzeitigen Schwimm-Europameisterschaften in Budapest vor allem, um international unerfahrenen und jungen Sportlern Wettkampferfahrung auf großer Bühne zu geben. Die meisten Olympiateilnehmer bereiten sich abseits der Titelkämpfe vor. Marco Korr ist einer der wenigen, die in Budapest am Start sind. Aber nicht er, sondern andere freuten sich gestern über gute Leistungen, wie Lars Becker berichtet.
Mit knapp 25 Jahren feiert Katrin Demler ihren bislang größten Erfolg. Die Lagenspezialistin belegte bei ihrer Premiere in einem EM-Einzelfinale über ihre Nebenstrecke 200 Meter Schmetterling einen starken 7. Platz. Bereits im Halbfinale war Demler erstmals in ihrer Karriere unter der Marke von 2 Minuten 10 geblieben. Im Finale gelang ihr das erneut, ohne dabei die eigene Bestzeit weiter verbessern zu können. Julia Mozinski, die zweite deutsche Schwimmerin im Finale, kam über 200 Meter Freistil auf Rang 8. Die WM-Staffelfinalistin blieb erneut unter 2 Minuten, aber wie in Berlin über der Olympianorm. Im Finale über 200 Meter Brust der Männer holte sich Weltmeister Anton Tschubkow aus Russland auch EM-Gold. Mitfavorit Marco Koch war überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden.
Im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft war gestern der erste Spieltag in der Viertelfinalserie, bei der es 3 Siege zum Weiterkommen braucht. Ulm hat in Oldenburg mit 93-88 knapp gewonnen. Zuvor gab es dagegen einen deutlichen Sieg von Alba Berlin gegen Hamburg Towers. Jakob Rüger.
Alba Berlin hat gegen seinen Angstgegner aus Hamburg deutlich gemacht, dass die Pokalfinalniederlage gegen die Bayern offenbar verarbeitet ist. Mit Tempo und Aggressivität ging Alba das Spiel an und überraschte damit die Gäste aus Hamburg. Schon zur Pause betrug der Vorsprung 17 Punkte. Im dritten Viertel waren es gar 30 Zähler Vorsprung. Einziger Wermutstropfen, Luis Olindi, verletzte sich schwer am Oberschenkel. Die Albatrosse brachten das Spiel sicher zu Ende und siegten verdient mit 82-59. Bester Werfer war Nationalspieler Maodolo mit 19 Punkten.
Beim Giro d'Italia stand gestern die 12. Etappe an. Wie die 212 Kilometer von Siena nach Bagno di Romagna verliefen, erzählt Holger Gerska.
Wechselndes Wetter, mal trockene und mal nasse Straßen forderten die gesamte Konzentration. Mit dem Italiener Alessandro De Marchi stürzte schon am Beginn der Etappe einer der bisherigen Träger des rosa Spitzenreiter-Trikots so schwer, dass er aufgeben musste. Die Diagnose: Brüche zweier Brustwirbel, des Schlüsselbeins und einiger Rippen. Dennoch gab es im Ziel einen italienischen Tagessieger. Andrea Vandrama erwies sich als stärkster und pfiffigster einer großen Ausreißergruppe. Und Emanuel Buchmann liegt als Gesamtsechster nach wie vor aussichtsreich im Rennen um die Podiums. Plätze. Der Ravensburger erreichte das Ziel mit dem Favoritenfeld reichlich 10 Minuten nach dem Tagessieger.
9 prominente Frauen aus dem Bereich des Fußballs hatten ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie Geschlechtergerechtigkeit fordern, eine verbindliche Quote von mindestens 30% Frauen in Führungspositionen und Aufsichtsräten auf allen Ebenen und konsequente Sanktionierung von Sexismus und Diskriminierung. Die Fußballwelt ist auf der Entscheidungsebene männerdominiert. Kein Regional- und Landesverband wird von einer Frau geführt und im DFB-Präsidium sitzt auch nur eine Frau. Über die Reaktion des DFB auf das Positionspapier und die Fortsetzung der Debatte informiert Mats Nicholson.
Noch ist unklar, wie der Weg genau aussehen soll und wie Verbände und Vereine bestraft werden könnten, wenn die Quote nicht umgesetzt wird. Nationaltorhüterin Almut Schuld.
Ja, wir sind bis jetzt noch weit davon entfernt, überhaupt über solche Kriterien sprechen zu können, weil wir momentan das Gefühl haben, wir stehen noch alleine da.
Immerhin, der DFB ist zur Zusammenarbeit bereit und lädt die Gruppe zu Gesprächen ein. Auch Ex-Präsident Keller bietet seine Unterstützung an. Die frühere Nationaltorhüterin Katja Kraus ist eine erfahrene Sportmanagerin. Sie stünde wohl als Kandidatin für die Keller-Nachfolge bereit. Eine klare Forderung der Gruppe um die ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb ist das allerdings nicht.
Der nächste DFB-Präsident muss nicht zwangsläufig eine DFB-Präsidentin sein. Der beste Kandidat oder eben die beste Kandidatin sollte die Funktion ausfüllen.
Steinhaus-Webb ist immer noch als Videoschiedsrichterin aktiv. DFB-Themen sind hochpolitisch. In Medienberichten hieß es, ihr sei nahegelegt worden, das Positionspapier nicht zu unterschreiben.
Ich wusste, dass ich mit meiner Positionierung zu diesem Positionspapier polarisieren werde. Aufgrund meiner Schiedsrichtertätigkeit, auch als erste Frau in der Bundesliga, wurde mir immer eine Vorbildfunktion zugeschrieben. Warum ist man also jetzt überrascht, wenn ich diese Vorbildfunktion annehme?
Der Deutsche Fußballbund muss sich verändern. So viel ist nach den Machtkämpfen der letzten Jahre klar. Die Initiative der neuen Frauen passt in die Zeit, findet Nationaltorhüterin Almut Schuld.
Und ich möchte persönlich auch nicht in 20 Jahren in den Spiegel gucken und sagen, hätte ich mal, sondern wir wollen diese Chance nutzen und hoffen, dass viele andere damit aufspringen.
Wie ist der argentinische Fußball-Superstar Maradona wirklich gestorben? Der Frage geht die argentinische Staatsanwaltschaft weiter nach. Jetzt wurden laut lokalen Medien 7 Personen wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Anne Herberg mit den Einzelheiten.
Die Angeklagten, darunter Maradonas Neurochirurg Leopoldo Luque, seine Psychiaterin und sein Psychologe, müssen demnach mit 8 bis 25 Jahren Gefängnis rechnen, sollten sie für schuldig befunden werden. Die Anklage basiert auf den Rechercheergebnissen eines Expertengremiums, das Maradonas Tod am 25. November vergangenen Jahres durch einen Herzinfarkt untersucht hat. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der mit 60 Jahren verstorbene Maradona unzureichend medizinisch versorgt und seinem Schicksal über einen, Zitat, langen, qualvollen Zeitraum überlassen wurde. Die Angeklagten dürfen das Land nicht verlassen und müssen zwischen dem 31. Mai und dem 14. Juni zu einer Untersuchung erscheinen.
Heute beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga. Die deutsche Mannschaft bestreitet um 15:45 ihr Auftaktspiel gegen Italien. Die Vorbereitungstestspiele hatte das Team alle verloren. Mit welchem Gefühl das Team nun in die Weltmeisterschaft geht, dazu Burkhard Hupe.
Mit großem Selbstbewusstsein und einer Mischung aus Erfahrung und Jugend geht die deutsche Mannschaft in eine Weltmeisterschaft, die anders sein wird als alle Endrunden zuvor. Angeführt von Routiniers wie Moritz Müller oder Corbinian Holzer hofft die DEB-Auswahl in Riga auf den großen Wurf. Anders als vor 2 Jahren in der Slowakei soll dieses Mal das Halbfinale erreicht werden. Alle Teams müssen ohne die Superstars aus der NHL auskommen. Deshalb ruhen die deutschen Hoffnungen auf der sogenannten goldenen Generation. JJ Peterka, Lukas Reichel, Moritz Seider und Leon Gavanke haben eine vielversprechende Zukunft vor sich und wollen dies gleich zum Auftakt gegen Italien unter Beweis stellen. Um das Viertelfinale zu erreichen, muss Deutschland nach 7 Vorrundenspielen mindestens den 4. Platz belegen.